Wir wollen heute diesen Tag unter ein Leitwort stellen. Als ich das überlegt habe, ist mir Kolosser 3, 16 und 17 für diesen Tag wichtig geworden. Und diese beiden Verse möchte ich Ihnen gerne so als Leitwort drüber stellen. Dort sagt der Apostel Paulus: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.
Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt so ganz bewusst vor dich treten dürfen. Danken dir, dass du uns diesen Tag schenkst, dass wir auch zur Ruhe vor dir kommen, uns neu von dir ausrichten lassen, uns neu zentrieren und konzentrieren auf dich. Und du, Herr Jesus, du bist die Hauptperson des heutigen Tages. Um dich soll es gehen, um dich und dein wunderbares Heißhandeln, um deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Gnade. Hab du Dank, dass du selbst in unserer Mitte bist, dass du selbst jeden Einzelnen kennst, dass du für jeden Einzelnen etwas vorbereitet hast, dass du segnend in unserer Mitte bist. Ja, wahrlich, du bist ein gnädiger, barmherziger Gott. Und wir brauchen dich. Und nun legen wir dir diesen Tag hin, erbitten deinen Segen, bitten dich für unsere Brüder, für Bruder Helmut Mattis, für Bruder Gerhard Meyer, auch für uns, dass du Gnade gibst, Weisheit, Vollmacht und Rede von dir her, dass von dir her gesprochen wird, Herzen bewegt werden, Herzen verändert werden, Herzen ins Licht gestellt werden. Danke, dass du so gut und gerne gibst, jeden Tag neu, und dass du auch heute in unser Leben investierst, wie es dir selbst gefällt. Du bist der Herr. Schenk nun, dass wir deine Worte des Lebens hören und darauf Acht haben. Und dass wir dann auch das eine festmachen, dass du uns so ganz persönlich klar machst und sagst. So wollen wir dich ehren, dich loben und preisen, du himmlische Majestät, du Herr der Herren, du König der Könige. Du bist unser Herr und Haupt. Gepriesen sei dein Rettername. Amen.
Mein Name ist Helmut Mattis und es ist für mich eine große Ehre, dass ich hier bei Ihnen in Langensteinbach sein darf. Es gehört zu, ich bin jetzt 30 Jahre bei IDEA und es gehört zu den Höhepunkten eines journalistischen Lebens, wenn man mal etwas Neues kennenlernt. Und als ich bei IDEA anfing, da gab es viele Warnungen vor der Langensteinbacher Höhe. Da darf man eigentlich nicht hin. Es ist 30 Jahre her. Und es juckte mich dann doch, ich bin ja Journalist und Journalisten müssen neugierig sein, sonst haben sie ihren Beruf verfehlt. Und da habe ich mich hier doch mal eingeschlichen und fand das ganz toll. Es war noch zu Messingers Zeiten und bin dann häufig hier gewesen und dass ich jetzt hier reden darf. Da bin ich Ihnen sehr dankbar für. Es war nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob es hier in Langensteinbach Antworten auf die Frage gibt, muss man auf seine Frau hören oder nicht? Weil das ist eher ein Thema am Männertag irgendwie. Gestern Nacht, normalerweise reise ich immer am Vorabend an, aber wir haben Freitagabend immer bis mindestens 21 Uhr Produktion. Frau Passage, die da hinten sitzt, die weiß das. Und dann waren große Warnungen im WDR, im Westdeutschen Rundfunk, man solle heute nicht die Autobahnen befahren in Nordrhein-Westfalen. So auch nach dem Motto, es gibt keinen Versicherungsschutz. Wir warnen Sie, fahren Sie nicht auf die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Und das Siegerland, wo ich wohne, ist das gefährlichste Gebiet. Da hat Kyrill, der große Sturm im letzten Jahr, am meisten in ganz Deutschland angerichtet. Und es war heute Morgen um 5 Uhr, also man dachte, das Haus fliegt weg. Und meine Frau sagt, du fährst jetzt nicht. Das ist lebensmüde, das will Gott nicht. Ja, was macht man da nicht? Ist gar nicht so einfach. Wie gut das in der Schrift steht, nichts steht, der Mann höre auf seine Frau. Gut, sonst wäre ich hier nicht. Aber ich habe meine Frau inzwischen angerufen, als ich 35 Kilometer hier vor Langensteinbach war, dass ich vermutlich die Hütte erreiche. Und das hat ja nun auch geklappt. Aber ich danke Gott, dass es so war. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, wenn man viele Zweige auf der Autobahn ständig Warnungen, hier unten ist ja alles, über, hier ist ja gar nichts sozusagen, und dann sieht man, ein LKW ist vom Wind auf die Wiese geschoben worden. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also es ist wunderbar und gehört zu unserem Thema, unsere Zukunft als Christen, dass Gott uns auch durch so einen Sturm mal durchführen kann. So, das ist mein Thema, unsere Zukunft als Christen. Und hier in Langensteinbach, das weiß man ja überall im deutschen Land, sind besonders viele Experten bei dem Thema. Deshalb darf man als einer, der da gar nicht so ein Experte ist, eigentlich nicht zu reden, aber nur habe ich dazu gesagt, fiel mir erst später ein, meine Güte, da hat ja jeder einen Plan. Jetzt kommst du als Journalist und das nur auch noch ein. Also hören Sie es einfach an und Sie können mir dann sagen, dass das meiste oder einiges falsch war. So, jetzt geht's los. Eine Stunde habe ich, hat man mir gerade gesagt. Erstmal, eigentlich dürften wir hier gar nicht sitzen, dürfte es die Langensteinbacher Höhe eigentlich gar nicht mehr geben und diese Welt auch nicht mehr, wenn wir uns nach einer Vorhersage gerichtet hätten, die viele Christen im Jahre 2002 beschäftigt hat. Da kam nämlich ein Buch auf den Markt, wurde groß in München bei einer internationalen Pressekonferenz vorgestellt, Bibelcode 2. Und der amerikanische Computerexperte Michael Drosnin sagte vor vielen, vielen Journalisten, also ich habe das Alte Testament genau untersucht und da gibt es von der hebräischen Sprache eine Buchstabenfolge, die ganz klar belegt, dass im Jahr 2006 diese Erde auseinanderfliegt, da es einen Atomkrieg gibt. Also er kam von der Bibel her und er hat sich Gott sei Dank geirrt. Aber es war ein Phänomen. In der Spiegel-Bestsellerliste stand dieses Buch auf Platz 2. Also Unmengen haben dieses Buch gekauft und natürlich auch viele Christen. Doch nicht nur dieser Mann irrte sich im Blick auf unsere Zukunft, sondern viele andere in den letzten Jahrzehnten besonders. Deshalb versuchen wir es mal im Blick auf unsere Zukunft mit vier weisen Männern aus ganz, ganz alter Zeit und hören wir einfach mal, was sie äußerten über unser Thema, die Zukunft der Christen. Da heißt es, sie werden leben, also wir Christen, in einer wunderschönen Stadt mit vielen Gärten. Jeder wird eine eigene Wohnung haben, ohne Miete zahlen zu müssen. Alles wird sein wie auf einer Hochzeitsfeier. Jeder ist fröhlich, es wird getanzt und gelacht, das Beste aufgetischt und keiner braucht zu bezahlen. Ob weiße, schwarze, rote oder gelbe, alle werden sich gut verstehen. Keiner ist körperlich oder seelisch behindert. Es gibt auch keine Tränen, weil es eben kein Leid mehr gibt. So vier alte Männer, genannt Jesaja, Johannes, Paulus und Jesus, über unsere Zukunft. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen mehr, der nicht in den Himmel will. Die Bibel beschreibt also unser Ende als Anfang einer wunderschönen Zeit. Und zwar ganz realistisch, ganz konkret, nichts verschwommen, alles klar. Genauso realistisch, wie wir hier die Zukunft vorgemalt bekommen von verschiedenen biblischen Persönlichkeiten. Genauso realistisch müssen wir aber auch unsere Gegenwart sehen. Und da stelle ich besonders bei den Frommen viel Visionäres, Unrealistisches und damit Unbiblisches fest. Das fällt merkwürdigerweise vielen Christen schwer, die Gegenwart so zu sehen, wie sie ist, nicht übertrieben, nicht untertrieben. Und hier gibt es sogar eine Gemeinsamkeit zwischen Kommunisten einst und jetzt und den Christen. Beide haben so irgendwie einen verschleierten Blick auf die Gegenwart. Und ich will das mal mit einem Witz deutlich machen. Ich war jahrelang Reisekorrespondent in der DDR. Also DDR ist so mein großes Lebensthema und Gott sei Dank gibt es den Laden nicht mehr. Damals gab es einen herrlichen Witz. Während der Leipziger Messe durften ja immer so ein paar rein, die sonst nicht rein durften. Es war so ein großes Ereignis, da freute man sich drauf, da konnte man irgendwie mal rein. Und bei Leipziger Messe wurde man immer betreut von Genossen, also alles, was ich jetzt erzähle, stimmt, ist noch nicht der Witz. Und es wurde einem empfohlen, doch den Leipziger Zoo zu besuchen. Und wenn man beim Leipziger Zoo ankam als Westbesucher, wurde man auch gleich von einem Genossen in Empfang genommen und man wurde herzlich willkommen geheißen und man sagte, wir haben hier etwas weltweit Besonderes. Das ist in der Bibel für die Endzeit vorhergesagt, aber wir im Sozialismus haben das jetzt schon geschafft. Und dann wurde man zu einem Käfig geführt und dann sagte da wieder ein rhetorisch begabter Genosse, hier können Sie etwas erleben, was weltweit einmalig ist, worauf die Christen noch lange hoffen, was der Kapitalismus nie schafft. Und hier in diesem Käfig sehen Sie, wie überlegen doch der Sozialismus dem Kapitalismus ist. Und was sah man in dem Käfig? Dass tatsächlich Wolf und Schaf friedlich nebeneinander lagen. Also etwas, was ja nicht zusammenpasst. Und die Wessis waren völlig verblüfft und so mancher dachte, na, vielleicht ist das doch mit dem Kommunismus eine bessere Sache. Nur ein Westbesucher ließ sich nicht irritieren und steckte einem Genossen 20 Westmark zu, heimlich natürlich, und sagte, erklären Sie mir doch mal, wie Sie das hier schaffen, dass der Wolf das Schaf nicht frisst. Ach, sagt er, ist ganz einfach, wir müssen eben jeden Morgen dem Wolf ein neues Schaf zuführen. Sehen Sie, so wie man sich hier etwas vormacht, dass etwas ist, was eben nicht ist, so kann man sich auch in Sachen Religion etwas vormachen. Das erlebt man als Journalist sehr häufig, wie viel doch Menschen auf irgendeine heiße Geschichte gleich Endzeiterwartungen draufsetzen, die so gar nicht realistisch sind. Also, machen wir es mal an einem Beispiel klar der Literatur. Im Jahre 2005 hat es erstmals ein Superfrommer, ein Evangelikaler, geschafft, monatelang Platz 1 der Bestsellerliste des Spiegels zu erklimmen. Das war Peter Hane mit Schluss mit Lustig. Und manche witterten Erweckungsluft. Sowas gab es ja bis dahin noch nicht. Ein Jahr später, 2006, war monatelang auf Platz 1 ein Buch von Hab Kerkeling, Ich bin dann mal weg, der sich selbst als Buddhist bezeichnete mit christlichem Überbau. Ein tolles Buch, aber religiös totaler Mischmasch, also unbiblisch. Sehen Sie, innerhalb von 2 Jahren die totale Umkehrung. Und es kommt noch doller. Im letzten Jahr, 2007, haben wir, was wir in der gesamten Nachkriegszeit, jedenfalls im Westen, nicht erlebt haben, dass 3 Atheismus propagierende Bücher, die ganz massiv sagten, nur der Atheismus ist der wahre Weg und Religion vergiftet unsere Gesellschaft, Religion ist gefährlich und Frieden gibt es auf der Welt nur, wenn Religion wirklich abgeschafft ist, auf den Bestsellerlisten. Der Gotteswahn, der Herr ist kein Hirte und das 3. Buch, warum wir Gott nicht brauchen. Sehen Sie, 2005 ein frommes Buch an der Spitze, 2006 ein religiöses Mischmaschbuch an der Spitze und jetzt Atheismus propagierende Bücher. Sie sehen, wir leben religiös in einer Welt von unglaublichen Extremen. Und man sollte sich hüten, sich auf ein Extrem festzulegen und darauf dann sozusagen eine ganze Zukunftsschau aufzubauen. Kurz ein Blick auf die Lage der Kirchen. Auch hier muss man ganz realistisch und nüchtern die Lage betrachten. Am Ende der Reformationszeit waren 70% aller Deutschen evangelisch. Heute sind es noch 30,1%. Und unsere Buchhaltung hat das mal ausgerechnet, wenn das so weitergeht ohne Erweckung, dann ist im Jahre 2089, also einige Jüngere werden das noch erleben, sie sind dann die letzten Protestanten in Deutschland. Wenn es so weitergeht. Nach Schätzungen verließen die Volkskirche 10%, das ist eine Schätzung der EKD, mit der Begründung, sie sei ihnen zu liberal, also aus Glaubensgründen. Seit 1950 haben 18 Millionen Mitglieder der EKD die Landeskirchen verlassen. Also wir müssten also sozusagen 1,8 Millionen haben, die in Freikirchen übergetreten sind, die zur katholischen Kirche übergetreten sind oder zu Sekten. Bus, es ist nicht der Fall. Wohin tritt wer austritt? Eine Frage, die Konfessionskundler beschäftigen, denn auch die Freikirchen haben bis auf zwei Ausnahmen alle sinkende Mitgliederzahlen. Nur die Pfingstler und der Bund Freie Evangelischen Gemeinden steigen. Aber so leicht, 1.000 pro Jahr bei den Freien Evangelischen Gemeinden, dass das nicht weiter auffällt. Und auch unabhängige Gemeinden, wir haben so etwa 2.000 völlig freie, unabhängige Gemeinden, können es nicht sein, denn sie haben insgesamt nur 100.000 Mitglieder. Wohin tritt, wer austritt? Entscheidend ist dabei erstmal, dass man sieht, die Alternative, die wir noch vor 30 Jahren hatten, Landes- oder Freikirche, gibt es so offensichtlich nicht mehr. In 80er Jahren war es ja so, dass viele Landeskirchler ihr Heil nur noch in der Freikirche sehen konnten, aufgrund verschiedener Entwicklungen. Das ist nicht der Fall mehr heute, denn die Freikirchen sinken ja auch, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Also wir haben das Phänomen, dass alle Kirchen, auch die katholische Kirche hat 2 Millionen verloren in den letzten 10 Jahren, alle Kirchen sinken. Was bedeutet das nun für unsere Zukunft? Auch da müssen wir uns vor extremen Sichtweisen hüten. Als der Papst hier war und als dann auch noch ein Deutscher wurde, da sprachen die Zeitungen von einer Wiederkehr der Religion. Und man bereitete sich geradezu darauf vor, jetzt geht es aufwärts. Das war 2005, 2006 auch noch. Und dann im letzten Jahr, wir haben eine derartige Fülle von Atheismus propagierenden Artikeln erlebt, wie ich das so mich nicht dran erinnern kann. Die Süddeutsche Zeitung, größte Abonnementzeitung in Deutschland, hat auf dem Titel, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, Lob der Gottlosigkeit. Das kannten wir bisher nur aus dem Neuen Deutschland. Jetzt in der Süddeutschen Zeitung Lob der Gottlosigkeit. Der Stern im letzten Herbst. Warum es keinen Gott gibt. Auflagenstärkstes Magazin in Deutschland. Also nicht gibt es keinen Gott, Fragezeichen. Das kann man ja stellen. Sondern warum es keinen Gott gibt, stellt einfach ein solches Magazin fest. Also auch hier, man muss es nüchtern sehen, wir haben positive Beispiele einer religiösen Erneuerung, gute Bücher, die zum Glauben rufen und auf der anderen Seite das genaue Gegenteil. Woran liegt es nun aber, dass es generell zurückgeht? Jahrelang haben die Evangelikalen gejammert, das liegt alles daran, dass zu wenig evangelisiert wird. Doch stimmt das eigentlich? Noch nie ist in den Kirchen so viel von Missionen geredet worden wie gegenwärtig. Natürlich kann man sich immer fragen, was verstehen die unter Mission? Und einige verstehen auch unter Mülltrennung, dass das eine missionarische Aktion ist. Aber mal von diesen Ausflüchten abgesehen, ist tatsächlich ein Wille da, zu missionieren. Wir haben pro Christ eine unglaublich gute Geschichte, wo Hunderttausende hinströmen. Wir haben allein bei der Deutschen Evangelischen Allianz 250 Missionswerke, die sich der Allianz angeschlossen haben. Also es liegt nicht daran, dass weniger evangelisiert würde als früher. Wir müssen tiefer gehen. Denn es ist nun leider so, dass trotz aller Anstrengungen, trotz Pro Christ, trotz Willow Krieg, trotz Neuanfang und was es alles gibt, Alpha-Kurse, die Zahl der Christen immer weiter zurückgeht. Wir haben statistisch gesehen im letzten Jahr den absoluten Tiefpunkt an Gottesdienstbesuchern. Insgesamt alle Kirchen zusammengenommen geht nur noch jeder 18. Bürger unseres Landes sonntags regelmäßig in den Gottesdienst. Wenn man das so nüchtern betrachtet, dann frage ich mich immer, wie kommt das eigentlich, dass auf charismatischen Konferenzen, aber auch Bill Heibels beim Willow-Creek-Kongress in Stuttgart immer wieder erklären, Deutschland stehe kurz vor einer Erweckung. Ist irgendwie ein Phänomen, vielleicht habe ich da nicht so das Charisma, das so richtig zu sehen, aber es spricht wesentlich mehr dagegen als dafür. Und ich fühle mich da so an eine Anekdote erinnert, die Peter Strauch mal erzählte, um das zu karikieren, dieses ewige Reden, wir stehen kurz vor der Erweckung, baut schon mal eine tolle Kirche, damit nachher auch Platz ist. Ein Christ hat hinten an seinem Auto den Spruch stehen, wenn du auch Christ bist, dann hupe kurz. Und unser Bruder steht vor einer, mit seinem Auto vor einer Ampel und diese Ampel ist offensichtlich in die rote Farbe verliebt. Es dauert und dauert, sie will nicht grün werden. Und als sie dann schließlich grün wird, war er so in Gedanken, dass er es gar nicht gemerkt hat. Kurzum, sein Hintermann hupt. Unser Bruder springt aus dem Auto und winkt, aha, ein Christ. Durch diese Verzögerung gibt es eine riesen Hup-Arie, weil alle denken, das ist ein Verrückter, warum fährt der nicht? Unser Bruder aber steigt fröhlich in seinen Wagen in Lobpreisstimmung und sagt zu seiner Frau, es ist Erweckungsluft. Oh. Sehen Sie, deshalb mahnt die Bibel immer nüchtern bleiben. Es liegt auch nicht daran, dass wir keine Modelle hätten, geistliche Erneuerung. Auch das stimmt nicht. Da hat natürlich die charismatische Bewegung einiges Gute gebracht. Da hat Willow-Creek mit Schulungen von über 90.000 Mitarbeitern in Deutschland etwas vorangebracht. Das kann man nicht leugnen, das ist positiv und vielleicht wäre es noch viel schlechter, wenn es das alles nicht gäbe. Aber zu einer Erweckung hat es nicht geführt. Und auch die vielgescholtene Volkskirche. Ich sage das mal ganz bewusst, weil wir ja oft kritisch zu der Geschichte stehen, hat sich hier sehr geändert. Die EKD hat im letzten Jahr ein Reformpapier vorgelegt, das so tolle Vorschläge enthält, wie ich sie von Freikirchen zurzeit nicht höre. Mit ganz klaren Zielen. Da will man bis zum Jahr 2030 die Mitgliederzahl sogar steigern, obwohl es demografisch schwer bergab geht. Man hat gesagt, wir finden uns nicht mehr mit dem Trend ab. Wir wollen noch mehr Mitglieder gewinnen, als es sein müsste, wenn es demografisch abwärts geht. Und man sagt, das größte Ziel regelmäßige Gottesdienstbesuche sind nur noch 3,9% aller Landeskirchler. Wir wollen das auf 10%, also das 2,5-fache erhöhen. Das sind tolle Perspektiven, das sollten wir unterstützen, egal in welcher Kirche wir sind. Doch merkwürdigerweise steht in diesem tollen Papier keine Antwort auf die entscheidende Frage. Was ist eigentlich ein Christ? Ich kann ja nur die Parole ausgeben, wir wollen mehr werden, wenn ich vorher kläre, wer ist eigentlich Christ? Wer gehört denn eigentlich dazu? Und dazu gibt es leider keinen einzigen Satz. Dabei ist das nach dem Neuen Testament alles ganz eindeutig. Ein Christ ist jemand, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat und sich bemüht, nach seinen Geboten zu leben. Und wie ist die Realität? Ich lese mal zwei Zitate von ganz prominenten Kirchenleuten vor. Zunächst ein Katholik, der sagte, ich war eine Pflanze, ich will eine Frau sein, ich möchte ein Kind gebären. Hat er zu seinem 60. Geburtstag erklärt und hat sogar vom EKD-Ratsvorsitzenden noch ein Glückwunschschreiben erhalten. Nicht wegen der Sätze, aber so. Das war Deutschlands meistzitierter Bürger während der Fußball-Weltmeisterschaft, Franz Beckenbauer. Nun ein evangelischer Politiker. Auf die Frage der Süddeutschen Zeitung, wie halten Sie es mit der Religion, antwortete er schlicht: Ich finde, es ist eine lebenserhaltende und lebensstärkende menschliche Überlieferung. Wenn es dann allzu konkret wird, lässt allerdings die Lebhaftigkeit meiner Überzeugung etwas nach. Innenminister Wolfgang Schäuble, Grünen-Chefin Claudia Roth. Nein, es ist Deutschlands jahrzehntelanger Vorzeigeprotestant, Kirchentagspräsident und schließlich Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Und die Frage ist, was ist nun christlich? Ich war eine Pflanze, menschliche Überlieferung. Das Kennzeichen unserer Zeit, und deshalb zitiere ich das ganz bewusst, das haben mir keine Heiden gesagt, ist ein völliges Durcheinander in religiösen Fragen. Man weiß eigentlich nicht mehr, was ist christlich, was ist unchristlich, was ist heidnisch, was ist atheistisch, wer gehört dazu, wer nicht. Wir leben sozusagen im Zeitalter einer Cafeteria-Religion. Jeder stellt sich sein Menü zusammen. Und könnte es nicht sein, dass deshalb kaum geistliche Aufbrüche in unserem Land geschehen, weil hier Unklarheit herrscht? Dass als Christ gilt einfach, wer getauft ist, egal was er für richtig hält. Nach der neuesten Umfrage glauben 28% aller evangelischen Kirchenmitglieder nicht daran, dass Jesus Christus auferstanden ist. Also Ostern hat es für sie nicht gegeben. Trotzdem sind sie Mitglieder. Können Sie sich vorstellen, dass ein Bratwurst-Fan Werbechef eines Vegetarierclubs wäre? Sicher nicht möglich. Aber es ist möglich, dass Hauptredner auf unseren Kirchentagen alles leugnen dürfen, was uns wichtig ist. Und zwar erst auf dem letzten Kirchentag in Köln vor einem halben Jahr. Der anglikanische Erzbischof Tutu konnte einfach behaupten, Gott interessiere es nicht, ob wir Christ, Muslim oder Hindu sein. Und kein einziger protestierte. Selbst auf der Pressekonferenz, als wir nachfragten, was die Kirchentagsleitung dazu sagt, hieß es, das gehöre zur Meinungsfreiheit. Bloß dann hätte Gott ja seinen Sohn gar nicht schicken brauchen zu unserer Lösung. Da gäbe es weder Altes noch Neues Testament. Sie sehen, wir haben es hier mit einer großen theologischen Krise zu tun, die leider schon lange existiert, aber leider auch überhaupt noch nicht überwunden ist. Wer Predigten analysiert, und das ist häufig gemacht worden, wird feststellen, dass Begriffe wie Liebe, Barmherzigkeit und Gnade die Hauptbegriffe sind. Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Und das sind ja alles biblische Begriffe und das ist auch richtig so. Aber genauso wichtig ist das, was ausgeblendet wird, Sünde und Umkehr. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand mal von der Konkordanz her sagen würde, denn da kann man das nachzählen, dass Jesus über kein Thema so häufig gesprochen hat wie über Hölle und Gericht. Sind das bewusst? Über kein Thema hat Jesus so häufig gesprochen wie über Hölle und Gericht. Und auch wenn irgendwelche Katastrophen passieren, man kann die Meldung nach einer Katastrophe schon formulieren, was die Kirchen sagen. Sie sagen nämlich, fürchtet euch nicht. Ist ja irgendwie auch toll, aber wäre es nicht besser, man sagte auch gelegentlich mal, fürchtet euch. Und zwar vor Gottes Gericht, denn darauf läuft doch alles zu. Und hier werden ganze Passagen aus der Bibel ausgeblendet, die genauso wichtig sind wie die Worte, dass wir alle geliebt werden. Nämlich zum Beispiel, habe ich noch nie in meinem Leben eine Predigt darüber gehört, was im Hebräerbrief steht, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn das stimmt und wir gehen doch davon aus, dass die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist, dann müssen wir uns doch mit diesem Satz mal beschäftigen. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was heißt das? Andersherum ausgedrückt, ist es nicht höchst gefährlich in unseren christlichen Kreisen, dass über Themen, die Jesus wichtig sind, geschwiegen wird? Ärzte sagen in ehrlichen Stunden, und wir haben das ja vor ein paar Tagen erlebt, wie Ärzte über ihre Kunstfehler offen berichtet haben, Jeder von uns hat seinen eigenen Friedhof. Das sagen ehrliche Ärzte. Ist ja auch richtig. Wie groß mag der Friedhof eigentlich bei Predigern sein, die über all das nicht predigen, was Jesus auch wichtig ist? Aber wir brauchen gar nicht auf die anderen zu gucken. Gucken wir mal auf den Pietismus selbst. Ist es nicht eine Verführung, wenn bei Glaubenstreffen immer wieder gesagt wird, Gott liebt dich so, wie du bist? Ich kann das nicht mehr hören. Denn wenn ich das als Heide hören würde, Gott liebt mich so, wie ich bin, als Drogensüchtiger, als Ehebrecher, als Lügner, als Steuerpflichtiger, warum soll ich dann eigentlich überhaupt noch Christ werden? Tatsächlich wird die gesamte Botschaft Jesu zu Beginn der Evangelien zusammengefasst in den Worten, kehrt um, ändert euer Leben. Ist es nicht auch leichtfertig zu sagen, wenn du dich bekehrst, Gott löst deine Probleme? Dann stellt sich doch die Frage, warum haben wir dann als Christen überhaupt welche? Und ist nicht genau das Gegenteil der Fall? Wenn ich Christ werde, habe ich erstmal Probleme, weil ich mich ja von meinem alten Leben erstmal lösen muss. Und was mich häufig wundert, ist, dass der fundamentale Unterschied zwischen Christentum und Heidentum kaum noch thematisiert wird. Und Jesus hat es ganz klar in einem wunderbaren Wort gesagt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Das ist der Unterschied. Und man kann diesen Unterschied nicht brutal genug ausdrücken. Denn das, was Jesus hier gesagt hat, heißt, es geht um Selbstmord. Ich sage das mal ganz provozierend. Es geht darum, dass wir unser Ich umbringen. Dass nicht mehr mein Wille geschehe, sondern der Wille Gottes, der Wille Christi, es geht um Herrschaftswechsel. Und nur wenn wir das deutlich machen, dass es um so etwas total Fundamentales geht, dass nicht mehr mein Selbst mein Leben bestimmt, sondern dass Christus mein Selbst bestimmt, nur dann werde ich auch nicht enttäuscht sein vom christlichen Glauben, wenn es dann eben nicht passiert, dass Gott alle meine Probleme löst. Wenn es eben so ist, dass ich spüre, ich muss mich ändern. Auf der anderen Seite, wer sich selbst verliert, gewinnt enorm viel, nämlich den ganzen Himmel. Ist das nun, wie die Marxisten sagen, ein Vertrösten auf das Jenseits? Hier in dieser Welt gar nichts mehr, nur noch alles später? Nein, wir gewinnen genau das, was nach Umfragen sich alle wünschen. Bei Umfragen, was wünschen Sie sich in Ihrem Leben, dann heißt es Sinn, Vertrauen, Frieden, Geborgenheit. Genau das bekomme ich, wenn ich mein Selbst abgebe und Christus in meinem Leben bestimmen lasse. Eine der größten Versuchungen der Christen heute ist dabei die ganz große Angst, etwas zu verpassen. In der Jugend den frühen Sex, es kann nicht früh genug gehen, im Mittelalter schaffe ich es mit einer Karriere, muss ich alles so genau nehmen, und im Alter auch eine Riesenversuchung, habe ich auch genug Ehrungen bekommen. Doch wer meint, etwas zu verpassen, wird spätestens im Himmel feststellen, dass es gut war, dem Willen Gottes zu tun, denn nur so habe ich eine ganze Ewigkeit gewonnen. Eine weitere Anfechtung ist, dass wir uns selbst häufig gegenseitig überfordern. Auch das erlebe ich immer wieder und das macht Zukunftsmürbe. In vielen Büchern, aber auch bei vielen frommen Treffen wird ein derartiges Ideal vom Christsein gezeichnet, dass man frustriert denkt, Christsein ist nichts für mich. Das packe ich einfach nicht. Ist einfach zu schwierig. Und woran liegt das? Dass man gar nur ganz bestimmte Bibelverse nimmt. Also ich nenne mal eins, ein schreckliches Wort, muss ich sagen. Ich sage das ganz bewusst. Paulus, 1. Korinther 13. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie duldet alles. Ich werde häufig gebeten, irgendwelche Mitjournalisten zu trauen. Und ich weigere mich, über diesen Bibeltext eine Predigt zu halten bei der Trauung. Warum? Weil die Leute kriegen die Krise bei der ersten Ehekrise und denken dann sofort, das ist ja alles nicht, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Natürlich ist auch dieses Wort von Gottes Geist inspiriert. Aber wir müssen es doch in Zusammenhang sehen mit den anderen Worten und den Erlebnissen, die Paulus hatte. Und da ist es doch so, dass Paulus und Barnabas sich so in die Wolle hatten, dass sie sich trennen mussten. Da ist es doch so, dass Paulus eben nicht sich immer im Griff hatte. Warum sehen wir immer nur das eine und die menschliche Schwäche auch von unseren großen Vorbildern nie? Und dann ein Wort, wo man auch kaum Predigten drüber hört, das, was Paulus an die Epheser schreibt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Ist uns das bewusst? Das betrifft uns Christen, nicht die Heiden. Denn bei den Heiden kann der Teufel nichts machen, denn die glauben ja nicht an ihn. Und unglaublich viele Streitereien im christlichen Lager haben damit zu tun, dass man das nicht mit einbezieht in seinem Denken. Dass der Teufel uns reinhaut. Im Griechischen heißt der Teufel Diabolos, der Durcheinanderbringer. Der hat den ganzen Tag nichts anderes im Sinn, als uns durcheinander zu bringen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir das mit in unser Leben einbeziehen. Und dass wir sehen, wir Christen sind oft schlimmer als Heiden. Ich sage das mal ganz provokativ, weil eben der Teufel immer reinhaut. Ich will das mal in einer Geschichte deutlich machen. Gestern Abend war wieder so ein Abend. 20.30 Uhr, eine Mail von einem ganz führenden Evangelikalen. Warum habt ihr mich in der Meldung nicht erwähnt über das Christi-Well? Gott. Kurz vor 21 Uhr, von der gleichen Organisation, nur der Generalsekretär, nicht der Vorsitzende, hättet ihr nicht meinen Namen rauslassen können, jetzt muss ich so viele Briefe beantworten. Da werden Sie verrückt. Und das sind so die Stunden, wo ich meine Frau anrufe und sage, ich komme heute nicht nach Hause. Ich möchte mal ein Wochenende bei Heiden verleben. Können Sie sich das vorstellen? Wenn man mit viel super fromm zu tun hat, braucht man mal Tage nur mit Heiden. Ich konnte meiner Frau das nicht sagen, denn ich wollte ja heute hier hinkommen. Und ich habe das tatsächlich mal gemacht. Nach unglaublichen Mails und Anrufen habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich brauche Urlaub von Christen. Und dann habe ich eine Karte bei mir im Büro hängen, wo die wenigsten Christen in Deutschland leben. Das ist Rathenow, östlich von Berlin, Havelland. Da ist eine weiße Fläche, sozusagen keiner da. Und da bin ich Freitagabend hingefahren. Ich kam so etwa um 1 Uhr vor Rathenow an und es war noch eine Gaststätte offen. Und ich setzte mich rein, bekam auch noch was zu essen. Es war fröhliche Atmosphäre, muss ich sagen. Und dann, ich bin ein Norddeutscher, da setzt man sich immer so an den freien Tisch. Und jetzt war ich aber in Ostdeutschland. Und dann kam ein Ehepaar, so um die 50, setzte sich zu mir und sagt, ach, wo kommen Sie hin? Haben uns hier noch gar nicht gesehen. Und wir unterhielten uns wunderbar. Ich durfte natürlich nichts von Gott sagen, ist klar. Und es wurde so 2:30, da sagte doch dieses wildfremde Paar, wollen Sie nicht noch zu uns nach Hause kommen? Ich habe noch nie einen Christen erlebt. Meine Frau würde mich schwer schimpfen, wenn ich um diese Zeit noch fremde Leute mitnehme. Aber die haben mich mitgenommen. Und es wurde 2:30. Wir haben uns wunderbar verstanden. Plötzlich fing die Frau an zu weinen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und sie sagte, wissen Sie, ich bin vor 40 Jahren von meinem eigenen Vater missbraucht worden. Ich habe eine Abtreibung hinter mir. Weil mein Vater, mein eigener Vater, mir ein Kind gezeugt hat. Und wissen Sie, das war vor 40 Jahren und ich werde und werde damit nicht fertig. Ich habe ihr da noch nichts von Gott gesagt, denn ich hatte mir das für dieses Wochenende ja vorgenommen. Aber ich habe dann nachts meine Frau angerufen. und habe gesagt, ich komme doch zurück. Es war toll hier bei den Heiden. Aber was haben wir doch als Christen für einen wahnsinnigen Schatz, weil wir wissen um Vergebung von Schuld, weil wir wissen, dass wir sogar den schlimmsten Menschen vergeben müssen, die uns etwas angetan haben. Dass innere Heilung möglich ist. Was haben wir nicht als Christen für einen Schatz, den kein Heide hat? Und ich habe dann meine Frau mit der Frau in Verbindung gebracht und die haben sich schon gegenseitig besucht und wir hoffen, dass sie die Vergebung in Anspruch nehmen kann. Aber das ist schon so, dass wir uns ganz furchtbar auf die Nerven gehen können. Und der Hinweis darauf, dass das der Satan sein kann, soll nicht dazu führen, dass man sich nicht zusammenreißen soll. Aber wir müssen auch das einkalkulieren. Zu unserer Zukunft. Wenn wir über unsere Zukunft sprechen, sprechen wir über Tabus. Mir ist keine Erklärung von Synoden, Freikirchen, Treffen über folgende Themen bekannt. Jüngstes Gericht, Himmel, Hölle, Paradies oder den Antichristen. Dabei ist alles ganz eindeutig beschrieben auf 22 Kapiteln in der Offenbarung des Johannes. Hier in der Langensteinbacher Höhe mag hier vieles anders sein. Aber ich bin ja nun nicht immer hier und ich höre zum Beispiel nie etwas über den Antichristen. Als ich mich auf einen Vortrag über den Antichristen vorbereiten musste, bin ich extra zu Professor Meyer gefahren. Wir haben uns in Ulm getroffen, weil ich mich informieren wollte. Sagt die Bibel was darüber? Und wenn ja, wie soll man das alles einordnen? Und je tiefer man da einsteigt, umso mehr wird man erkennen, dass die Bibel hier eine Menge zu sagen hat über antichristliche Modelle, antichristliche Züge der Vergangenheit und der Gegenwart. Und dass wir diesen großen Gegenspieler Gottes, der kommen wird, bevor Christus wiederkommt, kaum ernst nehmen. Ich möchte kurz auf drei Modelle dieses Antichristen eingehen. Da ist der totalitäre Staat. Für uns hier in Württemberg ist das alles furchtbar weit weg. Aber es ist eine Inselsituation, in der wir hier sind. Wissen Sie, dass in 2/3 der Staaten dieser Welt, in 2/3 der Staaten keine Religionsfreiheit herrscht? 220 Millionen Christen werden gegenwärtig diskriminiert, nur weil sie ihrem Herrn anhängen. Und während wir hier sitzen, an diesem Männertag sterben 150 Christen den Märtyrertod. Das ist die Tagesrate. Was hat uns das zu sagen? Das hat uns zu sagen, dass der Antichrist im Sinne des totalitären Staates wirkt und dass wir froh und dankbar sein können, dass wir seit 18 Jahren in einem Land leben, wo es diese Züge nicht mehr gibt. Aber viele unsere Geschwister in der DDR haben das erlebt. Und sie erleben dort viel. Ich bin jede Woche im Durchschnitt in neuen Bundesländern, die kein Abitur machen konnten, kein Studium machen konnten, jetzt eine geringere Rente haben als die SED-Täter. Die haben das erlebt, was in der Offenbarung steht. Dass eine Diktatur zu bestimmen versucht, was gedacht werden darf und was nicht. Das heißt, nutzen wir die Freiheit, die wir jetzt haben. Und diese Freiheit kann relativ schnell ein Ende haben. Wir haben seit 5 Wochen zum ersten Mal in 3 westdeutschen Landtagen DKP-Abgeordnete. Deutsche Kommunistische Partei ist das. Und in dem Parteiprogramm der DKP steht, dass die DDR das bessere Modell war und zur DDR gehörten Stasi und Mauer. Die sitzen in 3 westdeutschen Parlamenten, Hessen, Niedersachsen und seit Sonntag auch in Hamburg. Sehr interessant, dass das kaum ein Thema ist, was sich hier allein in unserer Parteienlandschaft schon ändert. Sie haben ja die Diskussion mit Herrn Beck, warum sollen wir nicht in Hessen uns wählen lassen von solchen Leuten und damit wird man natürlich auch erpressbar. Wir haben die riesige Debatte ums Christiwill. Sie müssen sich mal vorstellen, was hier passiert. Auf allen Kirchentagen seit 1969 darf eine Gruppe, die sich Homosexuelle und Kirche nennt, dafür sorgen, dass Homosexuelle in ihrem Weg bestärkt werden. Gut, da haben wir uns alle dran gewöhnt, dass das so ist. Es protestiert jedenfalls keiner mehr. Jetzt kommt eine jugendmissionarische Veranstaltung und sagt, wir wollen völlig freiwillig ist das, eins von 225 Seminaren anbieten, wo denen, die damit nicht zurechtkommen, nur denen, man traut sich ja gar nichts anderes, nur denen, die also Probleme haben mit ihrer Homosexualität, denen wollen wir Wege der Hilfe aufzeigen. Und dann stellt die Bundestagsfraktion der Grünen den Antrag, obwohl das sofort, wir Frommen sind ja da ganz rasch abgesagt wurde, aber jetzt geht's weiter, die Bundesregierung darf dieses Christiwill nicht finanziell unterstützen und Frau von der Leyen, die Familienministerin, darf nicht Schirmherrin sein. Sich mal überlegen, eine große Bundestagsfraktion im Jahre 2008. Und es kommt noch viel schärfer. Man stellte 27 Fragen an die Bundesregierung. Wir haben ja in der DEA da ausführlich darüber berichtet. Und die 26. Frage ist die entscheidende Frage gewesen. Die Bundesregierung soll prüfen, ob evangelikale Gruppen, also wir hier, noch grundgesetzfähig sind. Das ist der erste Schritt vor einem Verbot. Wenn man fragt, sind die noch grundgesetzfähig? Und Gott sei Dank hat die Bundesregierung gesagt, das ist für uns kein Thema, die Grundgesetzfähigkeit. Aber wir sind auch dagegen, dass Beratung angeboten wird für Menschen, die Probleme haben mit der Homosexualität. Denn Menschen, die homosexuell sind, haben keine Probleme mit ihrer Homosexualität. Eine Therapie ist nicht nötig, steht offen in der Antwort der Bundesregierung. Sie sehen, was sich hier auftut. Gestern hat die Bundesjustizministerin Zypris nochmal frontal gegen das Christiwill Stellung genommen und gesagt, so eine Veranstaltung darf nicht von der Bundesregierung gefördert werden. Also die bekommen so ein paar Euro Steuergelder als Zuschuss, wie viele Veranstaltungen von der Jugend. Und jetzt das Phänomen, was für mich viel schlimmer ist, die Grünen können ja denken, was sie wollen. Wir haben alle Kuratoriumsmitglieder, darunter drei Landesbischöfe, angerufen, was sie dazu sagen. Und kein einziger wollte Stellung nehmen. Es ist eine Angst in unserem Lande zu sagen, ich denke hier einfach anders. Man muss ja nicht auf die Grünen eindreschen, man muss einfach nur sagen, wir sind in einem Land, wo Meinungsfreiheit herrscht, und da erlaube ich mir, eine andere Meinung zu haben als die der Grünen. Es ist nicht der Fall. Bischof Juli hat allgemein zu dem Thema gesprochen und wir haben ihn dann gefragt, ob er das auch in Bezug aufs Christiwill meine. Und dann hat er gesagt, ja, auch er meine das auch in Bezug aufs Christiwill. Das ist der erste und einzige, der auf Nachfrage hin gesagt hat, ich verteidige das Christiwill. Also ich will Ihnen nur sagen, vorsichtig sein. Nicht dramatisieren, noch leben wir in völliger Freiheit. Aber obwohl wir in Freiheit leben, haben wir enorme antichristliche Züge jetzt schon hier. Und das wäre das zweite Modell, nämlich der Materialismus. Müssen wir uns nicht schämen, weltweit als ein Land der Reformation, der Schlachtzeilen, dass 1000 reiche Steuerflüchtlinge sind? Ist das nicht ein Skandal? Und muss uns das nicht als Christen umtreiben, dass eine Friseurin in neuen Bundesländern einen Durchschnittslohn von 4,50 hat und der Chef der Deutschen Bank 5.000 Euro pro Stunde verdient? Hier, da stimme ich den Linken und den Grünen vollkommen zu. Hier ist etwas aus den Fugen geraten in Deutschland. Dass die Schere zwischen ganz arm und ganz reich völlig auseinandergegangen ist. Und auch das steht schon alles im Neuen Testament. Und auch das betrifft nicht nur die ganz oben und die ganz unten. Wir leben auch in frommen Kreisen. Rolf Schäffbruch hat das mal in einem Artikel klar auf den Punkt gebracht. Es gibt über nicht so viele Streitigkeiten in frommen Familien wie über das Erbe. Weil sich Alte klammern an jeden Euro, als ob sie meinen, sie könnten auch nur einen Cent mit in den Sarg nehmen, anstatt die Jungen zu unterstützen. Oder wie geizig ist man bei der Unterstützung von Mission und Diakonie, aber wenn es um das neue Auto geht, spielen 1.000 Euro keine Rolle. Sehen Sie, die Bibel hat hier wunderbar recht, wenn sie feststellt im 1. Timotheusbrief, die Gier nach Geld ist die Wurzel aller Übel. Hören wir das? Steht nicht Sex? Da steht, die Wurzel aller Übel ist die Gier nach Geld. Auch das wird kaum thematisiert in unseren Kreisen. Wobei ja nicht das Metallstück das Problem ist, sondern die Liebe zum Geld, die alles kaputt machen kann. Es ist schon ein weises Wort, zeige mir auf deinen Bankauszügen, was du von deinem Einkommen regelmäßig für Menschen in Not oder das Reich Gottes abzweigst, und ich sage dir, was du glaubst. Doch Jesus Christus zeigt einen Ausweg. Und der nächste Referent hat ihn wunderbar benannt, war für mich eine richtige theologische Erkenntnis. Also Professor Meyer hat diesen Ausweg Jesu als Generalziel der gesamten Heilsgeschichte bezeichnet. Und wie lautet dieses Generalziel der gesamten Heilsgeschichte? Geben ist seliger als nehmen. Ist uns das deutlich? Geben macht glücklicher als nehmen. Geiz ist eben nicht geil, sondern Geiz ist Sünde, kann krank machen. Jesus drückt das in der Bergpredigt so aus: So leuchte euer Licht vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist für Evangelische erstmal was Schreckliches, denn reicht denn nicht der Glaube? Natürlich reicht er. Aber ein Glaube ohne Konsequenzen ist kein Glaube. Und Professor Meyer stellt das in seinem Matthäus-Kommentar ganz wunderbar dar. Da schreibt er, nach der Heiligen Schrift ist der Kern aller Sünde, dass man Gott nicht ehrt. Dann aber ist das Ziel für jeden Christen, sorge dafür, dass Gott geehrt wird. Mit anderen Worten, tu Gutes. Das muss nicht im Verteilen von Geld bestehen. Jeder, der einem anderen Zeit schenkt, Zuwendung, ein Liebeswort, tut so etwas. Und nichts überzeugt Atheisten mehr. Ihr lebt es in den neuen Bundesländern. Nichts überzeugt Atheisten mehr, als dass sie sehen, Christen sind anders in diesem Punkt. Auch für die Moslems gilt das. Als das große Erdbeben in Pakistan war, haben sich Moslems, Fundis, erstmals für den christlichen Glauben interessiert, als sie gesehen haben, dass die Christen aus Deutschland, Europa und den USA auch denen Decken gegeben haben und Lebensmittel, die zuvor Christen verfolgt haben. Ja, sogar Mörder von Christen sind von Christen versorgt worden. Als sie das gesehen haben, das ist ja etwas, eine völlig andere Welt. Die tun ja sogar denen Gutes, die sie hassen. Da, so schrieben Missionswerke, das war wie Leuchtfeuer in der Wüste. Kommen diese beiden antichristlichen Beispiele wie Kommunismus und Kapitalismus oder Totalitarismus und Kapitalismus von außen, so das dritte antichristliche Modell von innen? Der Erlanger Theologieprofessor Manfred Seitz hat das ganz knallhart in einem Satz gesagt: Der Antichrist steckt in der Kirche selbst. Ist für viele hart und ich werde immer gebeten, das anders auszudrücken. Aber ich kann ja hier nicht einen Theologieprofessor noch von unserer Truppe einfach manipulieren. Da steht doch tatsächlich im ersten Johannesbrief: Das ist der Antichrist, der leugnet, dass Christus Gottes Sohn ist. Manfred Seitz schreibt, das sind die, die nur noch Jesus und nicht mehr Christus sagen. Die Jesulogen, die Jesus für einen großen ethischen Lehrer halten, aber nicht mehr an ihn als unseren Herrn und Heiland glauben. Und weil wir es hier in den letzten Jahren an Klarheit in Gemeinden und Kirchen haben vermissen lassen, haben wir jetzt einen großen Schlamassel. Der Spiegel titelte: Gott ist an allem schuld. Und er hat sogar recht, der Spiegel. Denn für der Spiegel hat in dieser Titelgeschichte geschrieben, ja, die Christen sagen ja auch, es gibt nur einen Gott und Moslems und Christen, es wäre alles eine Geschichte. Und da ebenfalls alle Attentate auf dieser Welt von Islamisten stammen, hat der Spiegel natürlich recht, dann ist Gott schuld letztlich. Und hier haben wir versäumt zu sagen, und das ist das Antichristliche, dass der Vater Jesu Christi und Allah nichts miteinander zu tun haben. Jesus hat die Feindesliebe gepredigt. Mohammed hat klar gesagt, dass alle Nicht-Moslems nicht nur nicht dazugehören, sondern bekämpft werden müssen. Für den Islam sind Mann und Frau nicht gleichwertig, wie im Christentum. Für den Islam muss ich mir mein Heil, den Weg ins Paradies, selbst verdienen. Und es ist ganz klar, jeder, der erklärt, Moslems und Christen glaubten alle an einen Gott, redet antichristlich. Und jeder, der behauptet, Jesus, das ist vor allem ein Vorbild, verhält sich antichristlich. Und hier haben wir ein Riesenproblem mittlerweile, weil alle, die anders reden, als Fundamentalisten bezeichnet werden. Und das scheint das Schlimmste überhaupt zu sein. Wir haben hier eine Art, man sagt ja Political Correctness, politische Korrektheit, hier haben wir eine klerikale Korrektheit, dass man sich nicht mehr klar zu sagen traut, dass das Heil allein in Jesus Christus liegt. Christus ist das einzige Kriterium, ob wir im Himmel landen oder nicht. Also es ist ganz egoistisch, wir wollen ja da alle hin, wenn wir darauf Wert legen. Und wenn Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Darum geht's. Und wenn wir das nicht sagen, dann lassen wir zu, dass der Antichrist unter uns Raum greifen kann. Und es ist ein Phänomen, dass ich viele Konferenzen erlebe, wo ständig das Jesus klein gemacht wird. Und ich gucke dann immer, als Journalist sitze ich immer hinten auf der Bank und denke, es muss doch mal irgendeiner aufstehen und was sagen. Es wird geschwiegen. Ich kann verstehen, dass sich viele nicht trauen, aufzustehen und zu protestieren, weil ihnen das unangenehm ist. Deshalb ein kleiner Tipp. Schreiben Sie einfach Ihre Meinung und tun Sie statt einem 10-Euro-Schein diesen Zettel in die Kollekte. Das hat Folgen. Es beschäftigt erstmal die Kollektenzähler und dann den Kirchenvorstand. Wie kann man Feigheit überwinden? Ich habe hier sehr viel gelernt von Professor Helmut Thielicke, bei dem ich studiert habe, und der hat uns Studenten immer eingeprägt: Denkt immer vom Ende her. Denkt immer vom jüngsten Gericht her. Da läuft ja alles zu auf diese größte Gerichtsverhandlung der Weltgeschichte. Und dann wisst ihr, wenn ihr nicht klar genug seid, soll ich diesen Weg gehen oder jenen Weg gehen? Soll ich das Finanzamt betrügen oder es lassen? Ich stelle euch immer die Frage, komme ich damit beim jüngsten Gericht durch oder nicht? Wenn ich mir diese Frage stelle, ist eigentlich ganz einfach, durchzukommen. Dann weiß ich habe mich nicht nach den Trends dieser Zeit, nach meinen Mitmenschen, nach irgendwelchen gängigen Modeerscheinungen zu richten, sondern allein nach der Frage, komme ich damit durch im jüngsten Gericht oder nicht. Ich komme zum Schluss. Es geht ja darum, beim Thema Zukunft der Christen. Ich habe das ja vorgelesen, was in der Bibel über unsere Zukunft steht. Jeder wird eine eigene Wohnung haben, eine wunderschöne Stadt. Es wird sein wie auf einer Hochzeitsfeier. So wollen wir es erleben. Und dazu gehört dann auch ein Ja-Sagen zum Sterben und zum Tod. Ich schäme mich manchmal. In Gemeinden, da gibt es Gebetsversammlungen für 101-Jährige, wenn die einen Schnupfen haben. Herr, rette ihn durch, erhalte ihn noch. Ja, meine Güte, kommt er in die Hölle? Ich finde sowas albern. wenn man nicht mal sagen kann, wir freuen uns, in die Ewigkeit hineinzukommen. Nikita Khrushchev wurde einmal gefragt, und das hat mir sehr zu denken gegeben. Er hat gesagt, die Christen in der Sowjetunion, besonders die Baptisten, sind unglaublich vorbildlich. Aber ich werde trotzdem nicht Christ, weil auch sie nicht sterben können. Das sollte uns doch zu denken geben. Stimmt es nun, was in der Bibel steht, über das ewige Paradies, auf das wir uns freuen können? Da müssten wir doch ein bisschen mehr Sterbefreudigkeit haben. Jesus fordert uns dazu auf, springt vor Freude angesichts der Erwartung des Himmels. Springt vor Freude angesichts der Erwartung des Himmels. Für die, die hier Probleme haben, noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Ein Ehepaar kommt in den Himmel. Es wird empfangen von einem Engel und der Engel zeigt ihnen die wunderschöne Villa, in die sie kommen. Und anstatt sich zu freuen, sagt die Frau, oh, so viele Fenster, ich habe Ischias, ich kann die alle nicht putzen. Daraufhin sagt der Engel, ist auch nicht nötig. Denn im Himmel gibt es keinen Schmutz, brauchen Sie auch nicht zu putzen. So, dann kommen Sie in einen wunderbaren Speisesaal, ein Buffet mit den tollsten Leckereien. Anstatt sich zu freuen, sagt der Mann, oh, kann ich alles nicht essen, zu hohe Cholesterinwerte habe. Daraufhin sagt der Engel, ist nicht im Himmel Cholesterin, Sie können alles essen. Daraufhin wird der Mann dann böse und sagt zu seiner Frau, du mit deinen blöden Knoblauchpillen, ohne die hätten wir das alles eh haben können. Also wir Christen brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir wissen, es geht nicht in ein ungewisses Dunkel, sondern ins Licht zu unserem Herrn Jesus Christus. Und lassen Sie uns unser ganzes Leben von dieser Erwartung her gestalten. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich halte sonst nicht so viel von Karl Barth, aber sein Ende hat mich beeindruckt. Das war im August 1968, die Warschauer Pakttruppen waren nach Prag einmarschiert und der Dritte Weltkrieg drohte auszubrechen. Und da rief abends der große Freund von Karl Barth, Eduard Thurneisen, ihn noch einmal an. Und sie sprachen über die Weltlage, wie furchtbar alles ist und dass jetzt der Dritte Weltkrieg kommen könnte. Und dann sind die letzten Worte von Karl Barth: Nur nicht den Kopf hängen lassen, es wird regiert. Und das sollten Sie behalten für Ihre Zukunft wie für die Zukunft dieser Welt. Amen.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, nun wollen wir dir zuallererst ganz herzlich danken, dass du für uns in diese Welt gekommen bist und dein Leben gelassen hast, für uns gestorben bist am Kreuz, dass du uns befreit, errettet, gerecht gemacht, geheiligt hast, damit wir diese Zukunft haben können. Und wir danken dir für diese Gerechtigkeit, die du uns schenkst. Wir danken dir für das Leben, das wir in dir haben. Wir danken dir für diese Gnade, die du uns gegeben hast. Und wir danken dir auch jetzt für die klaren, guten, hilfreichen Worte, die wir heute Morgen gehört haben. Du weißt, wo du uns erwischt und uns erreicht hast. Und es ist und bleibt unsere Bitte, lass es haften bleiben. Schenk, dass es nicht einfach vorbeirauscht, sondern dass es zum Leben, dass es zur Tat, dass es zur Nachfolge wird. Wir bitten dich für unseren Bruder und für seinen ganz besonderen Dienst, den er tut, auch in unserem Land, dass du ihm Weisheit, Klarheit, Standfestigkeit erhältst und weitergibst. Wir bitten dich, dass du ihn heute segnest und bewahrst auf der weiteren Fahrt den anderen Diensten. Danken dir, dass unter deiner Gnade sein Leben leben darf. Wir geben dir, unserem Gott, die Ehre. Amen.